Ich möchte alle herzlich begrüßen. Es geht heute Abend um B&B, Bibel und Biologie. Und zwar lesen wir in Hiob 38 ab Vers 39 und da spricht Gott immer noch aus dem Sturm zu Hiob, wie das der Fall ist ab Kapitel 38 Vers 1 und wo Gott über Geowissenschaften, über Meereswissenschaften, über Klimatologie, Astronomie, Physik gesprochen hat. Und jetzt ab 38, 39, da spricht er über die belebte Natur, eben über Biologie. Und zwar aus der Fülle der Lebewesen greift Gott 14 Tiere heraus. Und beschreibt ihre Besonderheiten. Es geht, wie wir noch sehen werden, um Säugetiere, um Reptilien, um Vögel, Insekten. Und die Beispiele, die Gott aus den unzähligen Arten, die es gibt, hier herausgreift, haben natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Und Gott zeigt Hiob damit, wer er ist. Wir sehen die Vielfalt der Gedanken und Ideen Gottes in der Ausprägung von Lebewesen hier auf der Erde. Und wir sehen auch, wie Gott jedem Tier ganz bestimmte Charaktereigenschaften und Instinkte gegeben hat. Und sie gewissermaßen so zubereitet hat, dass sie in dieser Welt eben überleben, bestehen und sich auch fortpflanzen können. Und warum greift Gott das alles auf? Es ist ja so, wir haben schon früher die Spiegelstruktur gesehen von dem Buch Hiob. 6 Teile und Teil 1 spiegelt sich mit Teil 6, 2 mit 5, 3 mit 4. Und da ist es eben so, dass dieser Teil, wo Gott aus dem Sturm zu Hiob spricht, Kapitel 38 bis 41, also Teil 5, spiegelt sich mit Teil 2, das ist das Kapitel 3, wo Hiob seine Geburt und überhaupt seine Entstehung verflucht hatte und das gewissermaßen in seiner Verzweiflung als einen Fehler des Schöpfers hingestellt hat. Und diese Sturmrede Gottes ist die Antwort auf diese Anschuldigung an den Schöpfer. Und Gott zeigt, wie er in der Natur gehandelt hat als Schöpfer und wie er immer noch handelt als Erhalter der Natur und wie wir in allem Gottes Weisheit sehen. Seine Güte, seine Freundlichkeit, alles ist ein Zeugnis von dem, wie Gott ist. Und das Wunderbare ist, nach dieser Biologie-Rede in den Kapiteln, also Schluss von 38, dann 39, 40, 41, führt dazu, dass Hiob Buße tut und seine Schuld vor Gott bekennt und bereut. Wie oft sehen wir in der Schule, dass ein Biologielehrer unterrichtet und dadurch werden die Schüler noch gottloser, als sie schon vorher waren. Aber wenn Gott Biologie unterrichtet, ist es ganz anders. Und wir hatten ja das gesehen in der Rede von Elihu, gerade vor der Sturmrede Gottes, wie er sagt, wer ist ein Lehrer wie er? Wenn Gott unterrichtet, kommen seine Schüler zur Buße und zur wahren Gotteserkenntnis. Also in diesem Sinn lesen wir jetzt Kapitel 38, Verse 39 bis Kapitel 39, Vers 8. Darf ich bitten, Sven?
Erjagst du der Löwen den Raub und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer sitzen? Wer bereitet dem Raben sein Futter, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung? Weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hirschkühe? Zählst du die Monate, die sie erfüllen, und weißt du die Zeit ihres Gebärens? Sie krümmen sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, entledigen sich ihrer Wehen. Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien. Sie gehen fort und kehren nicht zu ihnen zurück. Wer hat den Wildesel frei entsandt und wer gelöst die Fesseln des Wildlings, zu dessen Haus ich die Steppe gemacht habe und zu seinen Wohnungen das Leitsland? Er lacht über das Getümmel der Stadt, das Geschrei des Treibers hört er nicht. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide und allem Grünen spürt er nach.
In diesen Versen, die vor uns liegen, werden, wie gesagt, 14 Tiere behandelt, und zwar immer in Zweiergruppen. Es geht zunächst um den Löwen und den Raben, den Steinbock und den Hirsch, danach um Wildesel und Wildochs, anschließend bespricht Gott den Strauß und den Storch, und wieder eine Zweiergruppe ist das Pferd und die Heuschrecke und wiederum eine Gruppe der Falke und der Geier und schließlich der Behemoth und der Leviathan als Vertreter von Reptilien. Und zwar haben wir da zum Teil ganz ungleiche Paare, jetzt wie der Löwe und der Rabe, aber es ist eigentlich wie beim Intelligenztest. Wir müssen herausfinden, was verknüpft in der Rede diese zwei, jeweils zwei Tiere zu einer Gruppe. Gott stellt Fragen. Das haben wir gesehen ab Kapitel 38. Und bis zum Schluss der Rede insgesamt über 80 Fragen. Gewisse Fragen hätte Hiob auf Anhieb beantworten können. Andere hätte er sagen müssen, weiß ich nicht. Bei anderen hätte er studieren müssen, um dann doch zu antworten. Also der Sinn der Fragen ist eben nicht, um zu zeigen, wie unwissend Hiob ist. Bei gewissen Fragen schon. Aber es geht vor allem darum, nachzudenken darüber, wer Gott ist und wer wir, die Menschen, sind. Und nun, Gott stellt die Frage, erjagst du der Löwin den Raub und stillst du die Gier der jungen Löwen? Also hier geht es um das Thema Kinder aufziehen. Wir werden aber sehen, dass später das noch ausgesprochener kommt bei einer weiteren Zweiergruppen. Wir haben ja gelesen, erjagst du der Löwin den Raub? Und was ist mit den Raben? Es geht um Ernährung, Futter. Ja, also es geht um das Thema Ernährung. Wie kommt der Löwe zu seiner Nahrung? Und wie kommt der Rabe zu seiner Nahrung? Ein Säugetier und ein Vogel. Aber was ist schon mal ein deutlicher Unterschied zwischen diesen Tieren, wenn es um die Nahrung geht?
Der Löwe tut Jagen und der Rabe nimmt irgendwie das Aas oder das, was schon da liegt.
Ja, also der Löwe muss mit Jagen die Nahrung sich erkämpfen. Der Rabe nimmt das, was gerade noch zu haben ist. Und sehr oft eben als Aas. Also, wir haben ein starkes Tier und ein schwaches Tier. Ja, in der Wildbahn des Landes Israel, da muss der Rabe natürlich zurückstehen, wenn die Geier kommen, wenn die Hyänen kommen, die muss er zuerst ans Aas ranlassen, und wenn die genug haben, dann darf er auch noch sein Teil holen. Aber Gott zeigt hier Hiob auf, wie auch die Tiere beschaffen sind, ob stark oder eben schwach, Gott versorgt sie. Und wenn schon gesagt worden ist, der Rabe ist zufrieden mit Aas, aber der Löwe, der sucht sich Frischfleisch. Ja, also auch das ist da ein Unterschied. Und das ist das nicht wunderbar? dass ein Rabe sich von Fleisch ernähren kann, wir würden schwer krank werden oder sterben. Und der kann sich daran nützlich machen. Und kann das verwerten, was ökologisch eben ein Problem wäre, ja, wenn wir nur noch Haufen von Aas hätten, von allen früheren Tieren. Nein, der Rabe hat gleich noch eine Aufgabe als Gesundheitspolizist, indem er eben dieses gefährliche Fleisch für manche Lebewesen und auch für den Mensch, gefährliche Fleisch, entfernt, beseitigt. Aber eben, der Löwe ist ein Tier, das auf Frischfleisch aus ist, und dadurch regelt er auch in der Natur den Bestand. Ja? Also, anstatt dass man da unbedingt Jäger einsetzen müsste, um das ökologische Gleichgewicht beizubehalten, ja, wie das in der Schweiz nötig ist, zum Beispiel im Kanton Graubünden, muss man eben ganz genau als Jäger wissen, wie viel muss vom Bestand eben zurückgestuft werden und wie viel soll sich entwickeln, so dass es ein ökologisches Gleichgewicht gibt. Aber Gott hat Tiere ausgestattet, dass sie genau diese Funktion übernehmen. Und der Löwe ist zwar auf kurze Strecken ein ziemlich schnelles Tier, also 50 Kilometer, das liegt drin, aber nur sehr kurz und dann ist er auch wieder erschöpft. Und darum ist er ein Lauerjäger, also der sich an die Beute anschleicht, sie nicht einfach über große Strecken verfolgt und dann mit einem Überraschungssprung eben zu seiner Nahrung kommt. Aber bei den Raben ist also alles ganz anders. Aber jedes Tier bekommt, was es braucht. Und wenn wir dazu aufschlagen aus Lukas 12, Vers 24. Da nimmt der Herr Jesus Bezug auf die Raben. Lukas 12, Vers 24, darf ich bitten?
Betrachtet die Raben, dass sie nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Um wie viel vorzüglicher seid ihr als die Vögel? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle hinzuzufügen?
Ja, danke. Wenn Gott auch für die Raben sorgt, ist es doch ganz klar, dass wir jedes Mal, wenn wir Raben sehen, daran denken sollten, Gott sorgt auch für uns. Erst recht sorgt er für uns. Und eine ganz interessante Stelle noch dazu aus Psalm 147. Ein herrliches Wortspiel. Ich war schon hier in Vers 41. Sagt Gott, wer bereitet dem Raben sein Futter? Wenn seine Jungen zu Gott schreien. Und dieses Thema der Raben, die zu Gott schreien, finden wir auch im Psalm 147. Lesen wir Vers 9.
Der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die da rufen. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Wohlgefallen an den Beinen des Mannes.
Das Krächzen der Raben ist quasi wie ein Gebet, das sich an den Schöpfer richtet und er versorgt sie. Dann gehen wir weiter. Also hier auf dem Bild sehen wir die Löwin, die ja spezialisiert ist auf das Jagen. Der Löwe macht das ja bekanntlich nicht, sondern seine Aufgabe ist, wenn er mit dem Rudel zusammen ist, zu gewissen Zeiten, dann ist er darum bemüht, das Rudel zu schützen gegen Angreifer. Also seine ganze Kraft setzt er dazu ein und er markiert und steckt auch das Revier ab, das dem Rudel gewissermaßen gehört. Aber die Jagd ist der Löwin überlassen und die Jungen, die werden nach dem Stillen, das dauert etwa 6 Monate, die werden dann bereits auf die Jagd mitgenommen und lernen diese Lauerjagd so ganz praktisch von den Müttern. Die Löwen selber leben ja zu großen Teilen ihrer Lebzeit alleine. Sie kommen zum Rudel dann, wenn es um die Fortpflanzung geht. Aber eben, wenn sie alleine sind, dann müssen sie auch jagen. Aber sie sind nicht die Spezialisten für Jagd. Das ist der Löwin vorbehalten. Und eben Hyäne, Schakal, Geier, die holen zuerst ihr Essen, wie ich gesagt habe. Und die Eltern füttern aber die Jungen sehr lange. Man spricht ja so von Rabeneltern, wenn man von schlechten Eltern spricht. Aber eigentlich ist das falsch. Denn Rabeneltern sind keine Rabeneltern. Sondern Rabeneltern füttern ihre Jungen lange und die krächzen dann eben dauernd nach Nahrung. Das ist typisch, aber sie werden gerade von diesen Vögeln eigentlich liebevoll umsorgt. So wie wir das auch hier auf dem Bild sehen, die Raben, die Kra sagen, Kra, und so zu Gott rufen. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Paar. Steinbock und Hirschkuh, Kapitel 39, 1 bis 4. Was verbindet hier diese beiden Tiere? Hörner auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt im Text, da werden ja die Hörner jetzt nicht speziell erwähnt. Was ist das Thema hier?
Sie gebären im Verborgenen.
Genau, es geht um die Fortpflanzung, um das Gebären. Und Gott stellt die Frage, weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreißen der Hirschkühe? Manch einer würde fragen, was ist das überhaupt, Kreißen? Und
Gebären, die den Kreißsaal.
Ja, der Kreißsaal im Spital, das ist der Gebärsaal. Und das Kreißen der Hirschkühe, das ist eben das Gebären. Was denn? Altes Wort, aber wir sollten unser Deutschvokabular ständig erweitern. Ja, also Gott sagt, weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreißen der Hirschkühe? Gerade vor kurzem habe ich einen Wildhüter aus dem Kanton Graubünden da in den Alpen gefragt, hast du einmal beobachtet, wenn ein Steinbock geboren hat. Da muss er so studieren. Nein. Also wirklich, das ist ein Spezialist. Ich war mit dem schon unterwegs. Und dann, man schaut herum, natürlich, mit wachen Augen und versucht da etwas zu sehen. Und dann sagt er, dort, tatsächlich. Unglaublich. Also, der sieht Dinge, die ein normaler Mensch nicht sieht. Und dann eben auf diese Frage, ja, wie ist das? Hast du das schon mal beobachtet? Nein. Das hat einen Grund, warum Gott das fragt. Und es ist eben so, dass sie das sehr im Versteckten machen. Also die Hirschkühe, und hier ist speziell der mesopotamische Darmhirsch, wie ich noch zeigen werde, gemeint. Die hochschwangeren Hirsche gehen plötzlich von den Artgenossen weg, isolieren sich, gehen ins Dickicht und dort in ganz kurzer Zeit wird das erledigt. So wie es auch hier heißt, zählst du die Monate, die sie erfüllen, und weißt du die Zeit ihres Gebärens. Sie krümmen sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, entledigen sich ihrer Wehen. Erledigt. Ohne Hebamme, ohne Unterstützung des Mannes, das machen die alleine. Bei den Menschen ist es natürlich wichtig, dass der Vater mit dabei ist. und unterstützt, mitleidet und das tut, was Schmerzen etwas lindern kann. Aber hier geht das so flott. Und Gott sagt, weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Ja, im Lauf der vergangenen 4000 Jahren seit Hiob hat man natürlich auch versucht, genaue Beobachtungen zu machen. Heute ist es schon klar, die Schwangerschaft dauert effektiv etwa 165 Tage. Und Mai, Juni, da kommen die Jungen auf die Welt. Das heißt, die Jungen. Oft ein Junges, es kann aber auch ein Zwilling oder sogar Drilling geben. Ist alles möglich. Gemeint ist also hier, biblisch, der Ibex Nubiana, den wir hier da auf dem Bild sehen, das Weibchen. Und das ist eben der typische Steinbock in Israel und auch in der weiteren Umwelt. Das heißt also, das kann Mai, Juni sein, die Geburt, aber in Israel ist es doch eher meistens schon etwas früher, nämlich März. Und dann sind die Jungen etwa 3 Jahre mit der Mutterherde, aber nach 3 Jahren sind sie bereits geschlechtsreif. In Israel ist das eine gefährdete Art, aber es gibt jetzt doch mittlerweile wieder mehr als 10.000 von ihnen. Aber in der Zeit des Ersten Weltkrieges wurden die fast ausgerottet. Und zwar war das die Zeit, als auch die Beduinen zu Waffen kamen. Und die sind dann sehr wild auf die Tiere los und haben da geschossen. Aber heute ist also doch wieder ein Bestand da von mehr als 10.000. Es gibt eigentlich 3 Populationen, eine in der Wüste Judäa, darum kann man sie auch sehr gut beobachten, in der Oase Ein Gedi am Toten Meer. Dann gibt es eine weitere Population in der Negev-Wüste, also im Süden des Landes, und dann noch ganz, ganz unten im Gebiet von Elat am Roten Meer. Auch dort nochmals eine dritte Gruppe. Hier sehen wir auf dem Bild 2 Junge, liebliche Tiere. Und wie gesagt, es geht auch da bei beiden Tieren um die Geburt. Bei dem israelischen Hirsch geht es also, wie gesagt, um den sogenannten mesopotamischen Darmhirsch. Der ist etwas kleiner als der Rothirsch. Und wurde auch wieder in der jüngeren Vergangenheit in Israel ausgewildert. Und da ist es so, dass die Trennung von der Mutter sehr früh erfolgt. Spätestens mit 2 Jahren gehen die weg. Die Brunstzeit ist anfangs Oktober bis Mitte November. Und die Tragzeit dann 33 Wochen. Und ebenso Mitte Juni ist dann die Geburt. Damit können wir also die Fragen jetzt beantworten, die Gott Hiob stellte. Und das Typische bei diesen Darmhirschen, dass man sie schnell erkennt, das sind diese weißen Flecken. Und nun habe ich gesagt, also weniger als 2 Jahre und schon sind sie weg. Und das sagt Gott in Vers 4. Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien, sie gehen fort und kehren nicht zu ihnen zurück. Ja, diese Trennung von den Eltern, das ist ja auch etwas, was Gott bei den Menschen möchte. Wenn wir denken, wie Mose die Ehe umschreibt in einem Vers, 1. Mose 2, Vers 24, können wir das kurz aufschlagen. Nach der Erschaffung von Adam und dann von Eva, die von Gott zusammengefügt wurden zu einer Ehe, die vor Gott gilt, da sagt Mose zusammenfassend 2,24.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein.
Ja, danke. Und wir sehen später im ersten Buch Mose ein Beispiel, wo das absolut nicht der Fall gewesen war. Abraham hatte in Ur in Chaldäa Sarah geheiratet, und als er dann Gottes Ruf bekam, um auszuziehen ins verheißene Land, da ging sein Vater mit. Obwohl Gott gesagt hatte, dass er sein Vaterhaus verlassen soll. 1. Mose 12, 1 bis 3. Der Vater ging mit, übernahm sogar die Führung. Und das war falsch. Dadurch kam Abraham schließlich eben nicht geraden Laufs ins verheißene Land, sondern sie blieben hängen in Haran. Und erst als sein Vater dann gestorben war, so wird das am Schluss von Kapitel 11 beschrieben, ging die Reise dann wirklich ins verheißene Land. Aber was war denn da geschehen? Der Vater hat weiter kontrolliert und auch über das Ehepaar verfügt, als eben die schon lange nach Gottes Grundsatz hätten abgelöst sein. Und es ist auch heute noch so, da ist kein Unterschied, ob das unter Christen ist oder unter säkularen Menschen, dass viele Männer sind nicht abgelöst, wenn sie heiraten. Und danach auch nicht. Und das ist ein Problem, wenn dann die Schwiegermutter sagt, hier kommen diese Vorhänge hin und übrigens das Kind, da zieht man so und nicht anders. Das ist ein Problem. Und darum wird das hier so betont, Vater und Mutter verlassen. Aber, das ist eigentlich die Pointe, wo ich hinaus will. Aber der Grundsatz, den Gott auch in den 10 Geboten ausdrückt, Ehre Vater und Mutter, hört nicht auf bei der Heirat. Das bleibt fürs ganze Leben. Und darum ist diese Loslösung, um eine neue Zelle zu bilden, ist ganz wichtig. Aber das Verhältnis von Kindern zu Eltern geht weiter und sollte auch weiterhin ein schönes Verhältnis sein. Und zwar eben ein Verhältnis, wo es nicht da ständig Streit gibt mit der Schwiegermutter, sondern ein Vertrauensverhältnis, das eben von Achtung gekennzeichnet ist. Aber wenn eine gewisse Distanz da ist, ist das eben einfacher, um ein achtungsvolles, schönes Verhältnis weiter zu pflegen. Aber das ist jetzt anders bei den Damhirschen. Die Jungen kehren nicht mehr zurück. Traurig, da wo Ehepaare abgelöst sind und dann ist der Kontakt mit den Eltern weg. Das geht gar nicht. Ich meine vom Grundsatz her. Und hier sehen wir, bei diesen Tieren ist das so. Und woran können wir dann denken in der Geschichte von Hiob? Er hatte 10 Kinder, wissen wir aus Kapitel 1. Und sie wurden ihm alle entrissen durch eine Naturkatastrophe. Ein Wind kam von der Wüste her, hat das Haus zerstört, wo die 10 zusammen gefeiert hatten, Geburtstagsfeier hatten. Da waren die Kinder weg. Sie kehrten nicht mehr zurück. Und da haben wir eine ganz feine Anspielung darauf. Aber auch wenn Hiob nicht wissen konnte, was Gottes Gedanke dabei ist, er durfte wissen, dass Gott einen guten Plan hat. Und wir kommen auf diesen Plan ein bisschen in Kapitel 42 dann, wenn Hiob wieder gesund wird und Gott gibt ihm den ganzen Wohlstand zurück, aber doppelt. Er bekommt alles doppelt, außer er kriegt nochmals 10 Kinder. 10 Kinder, aber nicht 20. Und der Grund ist der, seine Kinder sind gestorben, aber die gingen in den Himmel. Und so hat der Hiob eben doch das Doppelte. 10 Kinder im Himmel, 10 Kinder auf der Erde, und sie sind eben nicht wirklich verloren. Wenn Kinder sich eben entschieden haben, umgekehrt sind, sich bekehrt haben, Vergebung der Sünde in Anspruch genommen haben, dann darf man wissen, man hat sie im Himmel und wird sie auch wiedersehen. Es wird ein Wiedersehen geben. Aber eine ganz feine Anspielung hier. Hier noch ein paar Bilder von den Hirschkühen, die hier angesprochen sind. Und nun gehen wir weiter zum Thema Wildesel, was wir bereits gelesen haben. Aber wir sollten noch dazu lesen, Verse 9 bis 12 über den Wildochsen. Darf ich bitten? Dann haben wir nämlich das Paar, Wildesel und Wildochs.
Wird der Wildochse dienen wollen oder wird er an deiner Krippe übernachten? Wirst du den Wildochsen mit dem Seil in der Furche halten können oder wird er hinter dir her die Talgründe ecken? Wirst du ihm trauen, weil seine Kraft groß ist und ihm deine Arbeit überlassen? Wirst du dich auf ihn verlassen, dass er deine Saat heimbringt und sie auf deine Tenne sammelt?
Hier geht es nicht bei beiden um das Thema Nahrung. Das wird zwar erwähnt im Zusammenhang mit dem Wildesel, aber Freiheit.
Freiheit und Unabhängigkeit.
Was sagst du? Um das Thema Arbeit für Menschen, das sie beide nicht tun wollen. Und du sagtest?
Eben Unabhängigkeit von Menschen.
Unabhängigkeit, genau. Also der Schöpfer hat in seiner Allmacht, in seiner Souveränität, das Wort, wenn man das richtig versteht, das hier passt, hat entschieden, diese Tiere sollen keine Haustiere sein, sondern frei leben. Also der Wildesel, den hatten wir ja auch schon früher im Buch Hiob. Das ist eben dieser Esel, der das hebräische Wort Pere bezeichnet, eine Eselart mit ganz großen Nasenlöchern. Und das Besondere ist eben bei dieser Eselsart, die ist übrigens die Art, die am nächsten mit dem Pferd verwandt ist. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass sie viel länger galoppieren kann als verwandte Arten. Und darum, weil sie eben so viel Sauerstoff aufnehmen kann, durch ihre besondere Beschaffenheit. Und dieser Wildesel ist hier beschrieben in einem ganz bestimmten Umfeld. Das Wort Steppe in Hiob 39, Vers 6. Ist das überall mit Steppe übersetzt bei euch? Zu dessen Haus ich die Steppe gemacht habe? Hat jemand eine andere Übersetzung? Ah, steht das bei dir? Ach so, du hast es reingeschrieben. Ja gut, das stimmt. Im Hebräischen steht Arava. Und das meint schon eine Steppe, aber eine ganz bestimmte. Das ist ein geografischer Begriff. Das meint eben das Jordantal und das Tal des Toten Meeres. Und eigentlich bis runter nach Elat, durch die Negev-Wüste. Also dieses Tal, das zur tiefsten Gegend der Welt gehört, bis minus 400 Meter, das ist die Arava. Und die ist eben gerade gekennzeichnet dadurch, dass es auch im Boden viel Salz gibt. Und dann wird eben betont, dass die Fessel dieses Tieres gelöst ist. Eben, es ist ein Tier, das frei ist. Und es lacht über das Getümmel der Stadt, Vers 7. Das bedeutet, dieser Esel interessiert sich überhaupt nicht für das, was in den menschlichen Städten geschieht. Und dann wird hinzugefügt, und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Da gibt es Artgenossen, Cousins, ja, Vetter, die hat der Mensch tatsächlich zähmen können. Und die sind dann beeindruckt von dem Treiber mit seinem Stock und der da schreit. Aber der Wildesel, der lässt sich einfach nicht zähmen. Der akzeptiert das nicht. Gott hat ihm eine Freiheit gegeben. Er ist übrigens ein Einzelgänger, verteidigt sein Territorium sehr überzeugt, um nicht zu sagen aggressiv, und käme also nie auf die Idee, sich da einem Menschen zu unterwerfen. Und warum? Weil Gott beschlossen hat, diese Tierart soll so frei in der Wüste, in diesem unwirtlichen Land leben, und trotzdem das finden als Nahrung, was es braucht. Dann gehen wir weiter zum Wildochsen. Auch heute hat man übrigens in der Arava, in der Nähe vom Kibbutz Yotvata, einen Park eingerichtet und hat da biblische Tiere, verschiedene Arten, haben wir da eingesetzt, auch verschiedene Eselsarten, eben um wieder die ursprüngliche biblische Besiedlung durch Tiere da zu erreichen. Man kann in diesen Park hinein mit dem Chaibar Park heißt er, mit dem Auto hineinfahren und kann richtig Safari machen mit biblischen Tieren. Also sehr zu empfehlen, wer ins Land Israel reisen will und wenn das Land wieder geöffnet wird für den Tourismus. Ja, gehen wir weiter zum Wildochsen. Und zwar ist hier eben gemeint der Auerochse. Das ist dieses Rind, das es ja auch einmal gab in Europa. Und das wurde dann ganz ausgerottet. Aber das ist eine Rinderart, die sich nicht zähmen ließ. Also unsere gezähmten Rinder, das sind Vettern von diesem Tier. Aber dieses Tier war so wild und das wird hier vorgestellt. Also man kann mit dem nichts anfangen. Wird der Wildochs dir dienen wollen? Nein. Die Frage ist leicht zu beantworten. Wird er an deiner Krippe übernachten? Nein, den kann man nicht in den Stall tun und da künstlich ernähren. Akzeptiert er nicht. Wirst du den Wildochsen mit dem Seil in der Furche halten können? Nein, der ist überhaupt nicht interessiert, seine unglaubliche Kraft den Menschen zur Verfügung zu stellen. Oder wird er hinter dir her die Talgründe ecken? Das wäre ja fantastisch, ein so starkes Tier, mächtiges Tier, so einsetzen zu können. Nein, geht nicht. Er hat die Kraft, aber sie ist nicht für den Menschen. Wirst du ihm trauen, weil seine Kraft groß ist und ihm deine Arbeit überlassen? Nein, es geht nicht. Der Auerochse ist, wie gesagt, als Vetter des Hausrindes unzähmbar, die Körperkraft unbrauchbar und ausgerottet. Aber es gibt heute noch eng verwandte Tiere mit dem Auerochsen. Und zwar in Asien. Der Gaur. Das ist ein Rind, das man zum Beispiel wild beobachten kann in Thailand. Zum Beispiel im Kuiburi Park. Das ist nicht so weit südlich von Hua Hin. Dort gibt es einen wunderbaren Wildtierpark mit Elefanten. Und das lohnt sich wirklich, diesen Park zu besuchen. Ich habe in einem Besuch einmal mehr als 30 Elefanten an verschiedenen Orten beobachten können. Und dann eben, und glücklicherweise aus Distanz, denn sie sind gefährlich. Und sie können den Menschen wirklich, wirklich gefährlich werden. Aber eine ganze Herde. Normalerweise lebt der Gaur im Dickicht des Waldes. Und er kommt nur so zwischendurch mal raus auf eine Lichtung, um zu grasen. Und wir haben da eine riesige Herde davon gesehen. Aber eben nicht zu bezwingen, nicht zu zähmen, aber kräftig und mächtig. Und Gott hat ihm diese Kraft gegeben, in seiner Souveränität bestimmt, dieses Tier soll nicht ein Haustier sein. Wir gehen weiter zu einem nächsten Paar, und zwar zwei Vögel. Strauß und Storch. Liest du Verse 13 bis 18.
Fröhlich schwingt sich der Flügel der Straußhenne. Ist es des Storches Fittich und Gefieder? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und erwärmt sie auf dem Staub. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Getier des Feldes sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Kinder hart, als gehörten sie ihr nicht. Ihre Mühe ist umsonst, es kümmert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und keinen Verstand teilte er ihr zu. Zur Zeit, wenn sie sich in die Höhe peitscht, lacht sie über das Pferd und seinen Reiter.
Ja, danke. Jetzt haben wir hier zwei Vögel. Was ist das Thema, das sie verbindet? Das ist jetzt ganz schwierig. Weil der Storch ja nur ganz kurz erwähnt wird. Gott sagt, ja?
Fürsorge für die Jungen.
Fürsorge für die Jungen. Um dieses Thema geht's beim Strauß, aber wieso denkst du jetzt gerade auch beim Storch? Der wird ja nur kurz erwähnt. Eben zuerst die Flügel der Straußhenne und dann die Frage, ist es des Storches Fittich und Gefieder? Aber es ist, du hast genau recht, es ist dieses Thema. Aber man muss das vom Hebräischen her erklären. Und dann ist sofort klar, das Wort für Storch ist Chassida. Was willst du sagen, gerne?
Der Schlachter 2000 erwähnt den Storch nicht.
Oh, schade.
Da steht Treue schwingen.
Nochmals?
Treue schwingen.
Ach so, Treue schwingen. Ja, aber da steht Chassida. Und Chassida heißt eben der Treue. Dann hat man das, aber das ist das normale Wort für Storch in der Bibel. Der Chassid, das ist der Fromme, der Gott Hingegebene, der sich an Gottes Gebote hält und loyal ist gegenüber dem Wort Gottes. Das ist der Chassid. Und weiblich dann Chassida, das Wort für Storch. Und das eben aus dem Grund, weil Störche
fürsorglich sind für die
Jungen. Also lieblich umgehen. Genau der Kontrast zum Strauß. Das ist der Punkt hier. Und in der Biologie heißt der Storch Pius. Pius heißt auf Lateinisch der Fromme. Und zwar doppelt, der Fromme. Entspricht genau dem Hebräischen Chassida. Eben auch aus der Beobachtung, wie der Storch mit den Jungen umgeht. Aber die Straußhenne ist ganz speziell. Hier wird erwähnt, sie überlässt ihre Eier der Erde und erwärmt sie auf dem Staub. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Getier des Feldes sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Kinder hart, als gehörten sie ihr nicht. Ihre Mühe ist umsonst. Es kümmert sie nicht. Ja, das hängt natürlich zusammen mit der ganzen Beschaffenheit dieses Tieres. Strauße bauen sich so eine Kuhle, also so eine flache Vertiefung im Boden, Durchmesser von 3 Metern, und dann legt die Haupthenne des Straußes, er hat mehrere Hennen, aber die Haupthenne, die legt da ein paar Eier ins Zentrum. Und dann kommen die anderen Straußhennen, die legen auch Eier rein. Und das kann dann eben sein, dass da vielleicht 80 Eier in der Kuhle liegen. Aber die Haupthenne, die muss ausbrüten. Und wenn die da auf den Eiern sitzt, kann sie vielleicht etwa 20 ausbrüten. Also überhaupt nur ein Teil der Eier, die da reingelegt werden, die haben überhaupt die Chance, dann auf die Welt zu kommen. Und zwar sind die Eier aber schon beeindruckend, bis 2 Kilogramm schwer. Das entspricht also 24 Hühnereier. Ja, also wenn man Spiegelei macht, das ist schon eine rechte Menge. Und manche Tiere in der Wüste sind sehr scharf auf diese Eier, weil sie eine wunderbare Proteinversorgung sind. Ja, die haben ja nicht so Nahrungsergänzungstrink für Muskeln und so Aufbau, aber die brauchen auch Proteine. Und darum sind sie scharf, eben die Henne abzulenken, damit ein anderes Tier in Kombination da sich an die Eier ranmachen kann. Also diese 80 Eier sind nicht einfach nichts. Sie haben auch eine Funktion für die Ernährung der anderen Wüstentiere. Aber es ist gewaltig, die sind so kräftig, diese Eier, also über 100 Kilo kann man draufstehen und die sind noch nicht kaputt. Da müssen Wüstentiere sich dann schon überlegen, wie schaffen wir das, um die Eier zu öffnen. Aber das ist auch ein Problem für die Jungen, denn Strauße haben keinen Eizahn. Ja, wie andere Vögel, die einen Eizahn haben, um dann die Schale zu öffnen, wenn es reif ist. Und die müssen also wirklich Nacken und Füße gegen die Eierwände drücken und so rauskommen. Und die Eltern helfen überhaupt nichts. Die kümmern sich überhaupt nicht um die Jungen. Und wenn dann eben Eier auch geraubt sind von anderen Tieren, das kümmert sie nicht. Also die haben da nicht irgendwie plötzlich eine Art Depression oder mindestens tiefe Traurigkeit. Nichts, es kümmert sie nicht, wie Gott das hier beschreibt. Und dadurch überleben natürlich nur ganz fitte Küken. Und das ist aber wichtig, weil die Fortpflanzung ist eben sehr begrenzt. Es ist dann auch so, dass selbst von denen, die schlüpfen, überleben auch nur ein sehr begrenzter Prozentsatz die erste Zeit des Lebens. Aber dafür wird der Strauß sehr alt, also bis etwa 70 Jahre. Durch die Lebenslänge ist auch für den Erhalt gesorgt. Ja, und übrigens, das Männchen arbeitet auch mit beim Brüten. Ich habe jetzt immer nur die Dame, also die Frau, die Mutter erwähnt. Das Männchen nachts und das Weibchen am Tag. Warum diese Arbeitsteilung? Das ist ein
Männchen. Männchen, der schwarz und die Henne ist eben so erdfarben, also so bräunlich-gräulich.
Genau, freundlich-gräulich und ist also damit eben am Tag gut getarnt und das Männchen eben gut getarnt in der schwarzen Nacht. Ja, und das Besondere ist eben bei diesen Vögeln, dass sie nicht so sind wie die Strauße, eben ist es nicht wie die Storche, ist es des Storches Fittich und Gefieder. Diese Vögel, die kümmern sich um die Jungen, aber die Flügel der Strauße sind ganz anders. Und auch ihr ganzer Charakter ist anders. Aber ihre Flügel sind zwar nicht da zum Fliegen, Strauße können nicht fliegen, sie sind viel zu schwer. Also die werden bis 135 Kilo schwer. Und bis zu 2,80 Meter groß. Das ist der größte Vogel, der heute noch existiert. Aber die Federn sind schon ganz speziell, die da auch besonders erwähnt werden. Fröhlich schwingt sich der Flügel der Straußhenne. Ist es des Storches Fittich und Gefieder. Die Federn sind sehr begehrt zur Schmuckherstellung, dann als Staubwedel. Und zwar ist es ja so, dass sie eine außerordentliche elektrostatische Anziehungskraft entwickeln. Und darum ist das so ideal zum Staubwischen. Ja, und man kann sie eben verwenden, und zwar so, dass garantiert keine Kratzer entstehen. Das ist auch das Fantastische, wenn man also auf sehr kostbaren Möbeln putzen muss, dann eben mit Straußfedern. Und die Störche, die kümmern sich sehr um die Jungen und können fliegen. Und wie? Wenn eben der Vergleich gemacht wird, ist es des Storches Flügel. Die Störche, das sind Langstreckenflieger, typische Zugvögel. In Jeremia werden sie auch erwähnt, und zwar wird gesagt, die wissen ganz genau die Zeit, wann sie gehen müssen. Und sie wissen auch genau die Zeit, wann sie aus Afrika wieder nach Israel zurückkehren müssen. Beziehungsweise bei uns, nach Europa. Die wissen das. Und dann sagt Gott in Jeremia in dem Zusammenhang, aber mein Volk weiß nichts davon, dass sie zu mir umkehren sollten. Ja, dieser Instinkt, heimkehren, zurückkommen, das hat Gott in dieses Tier hineingelegt. Aber eben der Strauß, der kann nicht fliegen, aber seine Flügel benutzt er eben zum Rennen. Das Besondere ist eben, dass er so schnell ist. Weiß jemand gerade so auf Anhieb? 65. Wie viel? 65 Stundenkilometer. Man gibt oft auch die Zahl 70 an. Und es wurden auch Extremtempi gemessen bis 95. Aber das ist dann nicht das Übliche. Normalerweise wird in der Literatur angegeben bis 70 Stundenkilometer. Und darum wird dann auch gesagt in Vers 18, zur Zeit, wenn sie sich in die Höhe peitscht, lacht sie über das Pferd und seinen Reiter. Ja. Also von der Geschwindigkeit her ist der Storch normalerweise, der Strauß dem Pferd überlegen. Und das ist sehr wichtig, damit kann er nämlich auch vor gefährlichen Tieren wie Löwen fliehen und anderen. Das ist seine wichtige Taktik, um überleben zu können. Und die Flügel unterstützen eben die Geschwindigkeit, aber es ist so, dass Gott eben die Flügel hier eingerichtet hat, nicht zum Fliegen, sondern zum außergewöhnlich schnell zu rennen. Hier sieht man Männchen und Weibchen zusammen, die Jungen und dann ganz besonders diese Füße, also diese Zehen. Und zwar ist es beim afrikanischen Strauß sind es zwei Zehen. Diese mächtige Mittelzehe, die seitliche Zehe ist einfach zum Stützen da. Denn der Vogel geht ja aufrecht wie wir Menschen. Das ist etwas Besonderes im Tierreich. Und die Stützzehen, aber wenn es dann um Tempo geht, geht das wesentlich auf dieser Mittelzehe. Und vorne diese Krallen, die sind ja schon extrem, bis 10 Zentimeter. Und die sind ganz wesentlich, also die sind auch wieder so gebaut, dass es genau für diese Eigenschaft dienlich ist, damit krallen die sich in den Boden und das gibt ihnen beim Tempo enorme Stabilität. Und im vollen Tempo sind dann das Schritte von 5 Metern. Und noch etwas. Löwen sind Feinde von den Straußen. Aber ein Kick und der Löwe ist tot. Beim Menschen übrigens auch. Also drum, man muss schon aufpassen. Ja, wir hatten mal einen Strauß am Auto, der hat da auf unser Auto eingepickt, aber aussteigen besser nicht. Und nun sagt Gott selber, dass dieses Tier dumm ist. Vers 17, denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und keinen Verstand teilte er ihr zu. Diesen Eindruck hat man, wenn man das Gesicht dieser Vögel beobachtet. Ja, aber es ist fantastisch. Die Augen, der Durchmesser, 5 Zentimeter. Aber die Augen füllen praktisch die ganze Gehirnschale. Es hat gar nicht viel Platz für ein Gehirn. Das Gehirn ist so klein, 40 Gramm. Und das ist ja klar, da kann auch nicht alles berechnet werden, was bei anderen Lebewesen möglich wäre. Aber es ist doch so, das Auge ist das größte Auge der auf dem Land lebenden Tiere. Größer als das Elefantenauge. Aber eben, das Auge ist fantastisch gebaut, gute Sicht, das Tier sieht andere Tiere bis auf 3,5 Kilometer Entfernung. Wenn Sie so umschauen, aber die sehen wirklich was, nur denken sie nicht viel. Aber eben, das Gehirn hat einfach da nicht großen Platz. Aber was ist die ganze Aussage? Gott hat dieses Tier ganz speziell ausgestattet und man müsste denken, also eine solche Tierart, die muss aussterben. Aber wir leben 4000 Jahre nach Hiob und sie sind immer noch da. Also Gott hat das alles so wunderbar eingerichtet, dass diese Tierart eben dient als Proteinversorger von anderen Tieren und die Fortpflanzung wird aufrechterhalten über die Jahrtausende hinweg. Dann gehen wir noch zum Pferd und zur Heuschrecke. Darf ich bitten, Vers 19 bis 25.
Gibst du dem Pferd Kraft? Bekleidest du seinen Hals mit der wallenden Mähne? Bewirkst du, dass es aufspringt wie die Heuschrecke? Sein prächtiges Schnauben ist Schrecken. Er scharrt in der Ebene und freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwert nicht um. Auf ihm klirrt der Köcher, der blitzende Speer und Wurfspieß. Mit Ungestüm und Zorn jagt es dahin und lässt sich nicht halten, wenn die Posaune ertönt. Beim Schall der Posaune ruft es Hui, und aus der Ferne wittert es die Schlacht, den Donnerruf der Heerobersten und das Feldgeschrei.
Wieder zuerst der Intelligenztest. Was verbindet das Pferd und das Heupferd, wie man die Heuschrecke auch nennt? Die Kraft, und zwar eine ganz bestimmte Kraft. Ja, die Sprungkraft der Beine. Das ist das Thema hier. Und wenn wir sagen, hier geht es um das Pferd, dann muss man doch betonen, es geht aber speziell um das Kriegspferd, das Kriegsross. Und das ist eben nicht irgendein Ross. Pferde sind ja Fluchttiere. Also man muss wirklich aufpassen, wenn Tiere, dass die nicht irgendwie durch etwas erschreckt werden, wenn man reitet. Ich habe mal ein Pferd geritten, das war eine Katastrophe. Also nur ein Rasenmäher da, weit weg, und schon beginnt das Tier wirklich die Nerven und die Kontrolle zu verlieren. Und so sind die natürlich unterschiedlich von Pferd zu Pferd, aber grundsätzlich eben Fluchttiere, sobald irgendetwas Angst macht, dann brauchen sie ihre Sprungkraft und ihre Schnelligkeit, um zu fliehen. Aber was hier beschrieben wird, ein Pferd, das sich freut, in den Kampf zu gehen, das sich freut auf die Konfrontation, das ist etwas ganz anderes. Wie geht das? Nun, das ist genau das Gleiche, was man heute, und es wird immer aktueller wieder, dieses Thema, in Städten hat, wenn die berittene Polizei mit Pferden kommt. Das eignet sich eben sehr gut in den Straßen bei Demonstrationen. Wenn es da schwierig wird, gerade mit diesen berittenen Polizisten einzugreifen. Und diese Tiere, die sind dafür trainiert, ganz speziell, dass sie eben Konfrontation aushalten. Und das kann nicht jedes Pferd. Eben, das muss ganz besonders gezüchtet und auch abgerichtet und trainiert werden. Und das Erstaunliche ist, dieses Pferd kann Dinge, die eigentlich gar nicht seiner natürlichen Fähigkeit entspricht. Und trotzdem funktioniert das. Gott hat dieses Pferd so eingerichtet, dass man es mit Training gegen seine Natur einsetzen kann. Und ist das nicht auch etwas Ermutigendes, wenn man denkt, also mein Charakter, das ist ein Problem. Aber der Herr kann einen Gläubigen, der das auch will, verändern und ihn fähig machen für Dinge, die eigentlich gar nicht seiner Natur entsprechen. Dafür ist das Kriegsross hier eine wunderbare Ermutigung. Gott hat dieses Tier so gewaltig, schön und eindrücklich von den Proportionen, von von den ganzen Formen und graziösen Bewegungen, wunderbar begabt, eben mit Fähigkeit zu springen wie die Heuschrecke. Und dieses Tier kann aber seine Fähigkeit dem Menschen zur Verfügung stellen. Und zwar gegen seine Natur dienen. Das können wir hier lernen. Die Zeit ist vorbei. Wir fahren nächstes Mal dann weiter mit dem nächsten Paar, nämlich mit dem Habicht oder Falken und dem Geier. Und nachher dann in Kapitel 40, 41 mit den zwei Reptilien, Leviathan und Behemoth, beziehungsweise in der Reihenfolge Behemoth und Leviathan.